Herzlich willkommen zu Feel Good, Live Better, dem Podcast von Premium Quarterly. Wie in unserem Printmagazin geht es hier um Health und Wellbeing und darum, wie wir ein gesundes und vor allem glückliches, langes Leben führen können. Zur Seite steht uns dabei unser Premium Medical Circle, ein deutschlandweites Netzwerk herausragender Ärztinnen und Ärzte. Ich bin Stefanie Neureuther, die Herausgeberin von Premium Quarterly, und ich treffe Expertinnen und Experten aus ganz unterschiedlichen Bereichen wie Mental Health, Frauengesundheit, Augen- und Zahnheilkunde, Orthopädie, Psychosomatik, ästhetische Medizin oder Digital Health. Heute ist Dr. Paul Leonhard Schuh mein Gast. Mit ihm unterhalte ich mich über Anti-Aging-Zahnmedizin und darüber, welchen Einfluss Zähne auf unser Aussehen haben. Der Inhaber der Zahnarztpraxis AT Dent in München spricht von Delivering Happiness. Was er damit meint, das wird er uns gleich im Podcast verraten. Lieber Paul, ich freue mich wahnsinnig, dass du dir extra heute Zeit genommen hast und mit mir über sehr interessante Dinge, nämlich Delivering Happiness unter anderem, sprechen wirst in der Zahnmedizin.
Vielen Dank, Steffi, für die Einladung. Ich freue mich riesig, dass ich hier sein darf und heute zusammen mit dir über diese spannenden Themen sprechen darf.
Zähne sind für unser Aussehen entscheidend wichtig, können uns jünger oder älter aussehen lassen. Wie genau sehen denn junge Zähne aus, beziehungsweise was passiert denn mit Zähnen, wenn wir altern?
Also junge Zähne wollen generell immer alle haben und eben auch erhalten. Und das ist ein Thema, das für viele Patienten irgendwann interessant wird, weil am Anfang haben die meisten Patienten junge Zähne und haben gewisse Merkmale, die diese Zähne eben auch haben. Zum Beispiel haben die schöne runde Formen, ist nichts abgeschliffen, haben meistens eine Farbe, die ansprechend ist, die nicht so fleckig ist. Die Form adaptiert sich gut ans Zahnfleisch zum Beispiel. Also das heißt, es ist immer ein Zusammenspiel. Und wenn man dann so ein bisschen aus diesem Mikrokosmos herauszoomt, muss ja dieser Zahn auch zum ganzen Menschen passen, also zur Person. Und dann kommen wir schon in viel komplexere Themen, die das Ganze wahnsinnig spannend machen, dieses Thema. Und das heißt also, der Zahn an sich ist eine schöne Einheit, die die Natur erschaffen hat, die wir immer versuchen nachzuahmen, nachzubilden, mit super talentierten Zahntechnikern zu versuchen zu imitieren. Und diese Merkmale dieser jungen Zähne irgendwie im Endeffekt zu kopieren, also relativ simpel. Und dann muss dieser Zahn irgendwie in diesen Bereich des Mundraums und des Lachens passen, also das heißt, das Zahnfleisch muss dazu passen, damit die Proportionen stimmen, damit die Ästhetik stimmt. Man muss entsprechend viel oder wenig Zahn sehen und auch Zahnfleisch sehen, ja, das passt sich auch im Laufe des Alters an, ja, oder ändert sich. Und es muss zum Gesicht passen. Und das sind natürlich viele Bereiche, die ganz weit raus aus dieser kleinen zahnmedizinischen Welt gehen, die in eine ästhetische Analyse gehen, die eben viel mehr beinhaltet. Ja. Und dieser ästhetische Blick ist das eine. Und das zweite ist dann im Endeffekt diese funktionelle Zusammenspiel mit dem ganzen Körper, was viele weitere Bereiche nach sich zieht. Also das ist natürlich die Körperstatik, die Kiefergelenke beginnend, die ersten Wirbel, Atlas und Dreher, die Muskulatur und so weiter und so fort. Also es sind ganz, ganz viele Bereiche, die da reinspielen und die auch unterschiedliche Sachen dann mit den Zähnen auch machen. Also das heißt, die Muskulatur oder unsere Art und Weise zu leben, Lebensstil zu führen, der mehr oder weniger stressig bei dem einen oder anderen ist.
Und der kann man so sagen.
Der führt natürlich auch zu einem gewissen, zu einer Belastung der Zähne, die dazu führen, dass diese Zähne vielleicht mehr abgerieben werden im Laufe der Zeit und so weiter und so fort.
Durch das Knirschen dann beispielsweise.
Genau, beispielsweise durch das Knirschen. Und dann habe ich schon so Merkmale, die jetzt nicht mehr so diese jugendlichen Zähne sind. Die sind dann abgerieben, verändern die Form, werden irgendwo hingedrückt. Also das heißt, das ist so der eine Bereich, der sich verändern kann im Laufe der Zeit. Und der zweite Bereich oder ein zweiter großer Bereich ist natürlich die Gesundheit an sich. Ja, also das heißt die Gesundheit des Zahnfleischs, den Erhalt. Also das bedeutet, die ganze Ernährung und so weiter spielt damit rein, dass man eben gesundes Zahnfleisch auch hat, dass man keine Parodontitis oder keine Entzündung des Zahnfleisches bekommt. Weil das führt auch wieder dazu, dass das Zahnfleisch zurückgeht. Dadurch werden die Zähne länger und irgendwann kommt man dann in eine Position, da sieht man dann schwarze Dreiecke, die nicht so schön aussehen, irgendwie durchschimmern. Oder die Zähne werden zu lang und dann wird es auch im Endeffekt in einem Alterungsprozess, der dann auch natürlich so ein bisschen begünstigt ist von irgendwelchen Erkrankungen vielleicht oder von irgendeinem Lebensstil, der sich dann verändert und dann eben nicht mehr diesen jugendlichen Zahn ausmacht, ja, wenn man denn den immer haben möchte. Das ist natürlich auch so eine Sache, was die Erwartung ist der Patienten.
Ja, ich glaube, die meisten wünschen sich das sehr. Du hast jetzt relativ oft auch vom Zahnfleisch gesprochen und der Ernährung. Kann ich dann da vorbeugen? Also ist das etwas, wo ich mich wirklich auch aktiv damit auseinandersetzen kann, dass ich ein gesundes Zahnfleisch habe?
Ja, total. Also ich denke, dass gesundes Zahnfleisch noch viel mehr die Ernährung ausmacht, als wir momentan wissen oder glauben zu wissen. Die Wissenschaft sagt, dass wir viel auf Hygiene achten müssen und so weiter und so fort. Das ist natürlich alles besonders wichtig. Aber die Ernährung macht bestimmt einen riesen Prozentsatz aus, den wir momentan noch gar nicht so festgehalten haben. Ich bin davon überzeugt, dass wenn sich jemand gesund ernährt und auf bestimmte Kriterien da achtet, vielleicht auch bestimmte Supplements nimmt, um Defizite auszugleichen oder sowas, dass der viel länger trotz genetischer Disposition, die auch häufig überschätzt wird oder als Ausrede manchmal auch genommen wird, gesundes Zahnfleisch haben kann. Und das ist sicher ein Riesenfaktor, den wir noch viel intensiver in der Prävention mit aufnehmen müssen.
Ja, das Präventionsthema ist ein großes Thema, ich glaube, in allen Bereichen. Ja. Aber wenn du jetzt sagst, die Ernährung, gibt es denn da etwas, wo du sagst, das sollte man vermeiden oder das sollte man ganz besonders essen oder die Supplements? Oder ist es etwas, wo du sagst, das kann man gar nicht so verallgemeinern? Gibt es Unterschiede bei Männern und Frauen? Also so, das sind jetzt viele Fragen auf einmal, aber wie siehst du das?
Also Ernährung ist fast so ein bisschen ein Hobby von mir, würde ich sagen. Also das heißt, ich beschäftige mich da sehr intensiv mit und dann natürlich auch klar bezogen auf die Zahn- oder Mundgesundheit, muss man da im Endeffekt sagen, weil es die Eintrittspforte in den Körper darstellt und gewisse Abwehrmechanismen da natürlich vor Ort sind und wirken und die besser wirken können oder schlechter wirken können, je nachdem, wie man im Endeffekt aufgestellt ist. Und Ernährung, klar, also Faktor Nummer eins ist natürlich Zucker und alles, was irgendwelche Zuckerstoffe enthält, dann ist ein Bereich der Milchprodukte natürlich auch Entzündungsfaktoren mit hervorrufen kann. Im Endeffekt sehr, sehr viele Sachen, die in dem Bereich Kohlenhydrate sind, die in dem Bereich Säure auch sind. Also das heißt, zu saure Lebensmittel greifen den Schmelz natürlich an, wenn man den nicht remineralisiert. Das sind so Sachen, die natürlich mit das Ganze beeinflussen. Supplementieren kann man immer, was zum einen den Zahn angeht, die Gesundheit des Zahnfleischs oder auch des Knochens. Also das sind die drei Bereiche, in denen wir uns da im Mundraum bewegen. Und einer der spannendsten Sachen ist wahrscheinlich Vitamin D, weil der für die Knochengesundheit so, so entscheidend ist. Und da gibt es aktuelle Untersuchungen, die untersuchen, ob vielleicht die Medikation, die jemand bekommt nach einem chirurgischen Eingriff, weniger entscheidend ist als der Vitamin D-Spiegel, also im Vergleich dazu, ja, dass das vielleicht einen höheren Einfluss auf eine gute Wundheilung hat. Also ich glaube, wir wissen viele Sachen noch gar nicht so genau, aber wir wissen, wo wir drauf gucken können und sehen auch klinisch die Ergebnisse bei Patienten, die sich darum kümmern, die vielleicht Vitamin D 3 supplementieren, dass die Wundheilungen besser sind, die Ernährung, es muss nicht eine vegetarische, vegane Ernährung sein, aber vielleicht pflanzenbasiert mit dem Bereich, dass ich genügend Proteine bekomme und so weiter und so fort. Aber das ist so ein ganz, ein riesen Feld.
Aber sehr spannend.
Aber beeinflusst die Zahngesundheit immens. Ja, ja.
Gibt es Faktoren, die das Älterwerden der Zähne begünstigen?
Mhm. Ja. Also ich glaube, der größte Faktor ist Stress.
Ah ja, das wirkt sich, also das kann man sagen, wenn du einen Patienten vor dir hast, kannst du genau anhand der Zähne sehen, ist der ein Maximum an Stress nonstop ausgesetzt oder?
Ja, wir sehen auch viele stressige Lebensabschnitte bei Patienten, die wir langfristig betreuen, wo wir sehen, sie hatten vielleicht jetzt wirklich eine Phase, die sehr stressig war, weil im Endeffekt jeder von uns verarbeitet nachts mit den Zähnen, was er tagsüber erlebt hat. Und der eine klappert, der andere knirscht, der nächste reibt. Also jeder, irgendwas macht man damit. Es ist auch ein gutes Medium, um eben Stress abzubauen, um Sachen zu verarbeiten. Deswegen arbeiten wir häufig mit Schienen, um Zähne zu schützen und Kiefergelenke, Muskulatur zu entspannen und solche Sachen. Das ist natürlich, aber je mehr man mit den Zähnen verarbeiten muss, vielleicht auch. Manchmal erwischt man sich tagsüber auch, wenn eine sehr angespannte Situation ist oder man sehr angestrengt oder konzentriert arbeiten muss, dass man die Zähne wirklich zusammenbeißt oder fest aufeinander hat. Oder teilweise auch im Kraftsport, da merkt man es auch. Also die Leute, die viel Kraftsport machen oder viel sportlich in diesem Bereich unterwegs sind, haben häufiger auch mehr Abrasion oder mehr Abrieb der Zähne, was dann natürlich dazu führt, dass sie die Länge verlieren. Ja, also man hat einen natürlichen Abrieb im Laufe der Zeit und die ganz jugendlichen Zähne in einem sehr hohen Alter zu haben, das passt dann auch irgendwie nicht mehr so ganz zusammen. Aber das ist schon ein Faktor, der einen großen Einfluss hat auf eine schnellere Alterung der Zahnsubstanz. Ja.
Kommen Menschen zu dir, weil sie jünger aussehen möchten oder ist das eher eine positive Begleiterscheinung nach medizinisch notwendigen Eingriffen?
Ja, das ist sehr spannend, weil im Endeffekt will jeder irgendwie jünger aussehen.
Absolut.
Und ist es auch völlig berechtigt. Ja. Und meistens ist es aber nicht die primäre Intention zu kommen, ja. Also häufig ist irgendein anderes medizinisches Problem, aber ganz häufig ist es auch das eine Problem in der Front, das ein ästhetisches Problem ist und alle anderen Probleme gar nicht gesehen werden. Also das gibt es auch sehr, sehr häufig, dass ein Patient quasi sagt, okay, hinten, das hat mich jetzt nicht so gestört, aber jetzt ist hier vorne was kaputt gegangen und jetzt möchte ich das gerne korrigiert bekommen oder behoben haben. Und dann ist natürlich die Frage, was macht man dann? Also korrigiert man rein ästhetisch jetzt das Anliegen? Das ästhetische Ergebnis ist am Ende das, was man funktionell vorbereitet hat und was man ins Gleichgewicht gebracht hat, was alle anderen Faktoren beeinflusst. Und dadurch ist die Ästhetik ein Nebeneffekt, der viele, viele Bereiche hat. Ja, also der einen Bereich hat der Zahnform manchmal, also das heißt, man verschönert die Zahnform, der einen Bereich hat des Lächelns, weil man eben die Zahnform dem Lächeln anpassen kann und dementsprechend ausgleichen kann. Der einen Bereich hat, wie viel Zahn sieht man überhaupt, weil sich das auch im Laufe der Zeit verändert. Die Oberlippe wird ein bisschen länger und so weiter. Dann sieht man weniger Zahn, sieht mehr Unterkieferzähne und würde mehr Oberkieferzähne gerne sehen. Das heißt, da gibt es auch Etappen oder Phasen im Laufe des Lebens, die man beeinflussen kann, positiv beeinflussen kann und dementsprechend auch ja, verbessern kann. Und natürlich, wenn viel Zahnsubstanz fehlt oder manchmal viele Zähne fehlen, dann fallen auch die Mundwinkel ein. Das heißt, es gibt eine negative Lachlinie, es gibt eine negative Ausstrahlung und solche Sachen, wenn man das wiederherstellt, rein funktionell, hat man ästhetischen Effekt, der nicht nur die Zähne betrifft, sondern weitaus darüber hinausgeht. Ja.
Und wie entscheidest du jetzt, welche Therapie du der Patientin oder dem Patienten empfiehlst, der zu dir kommt und eben das Anliegen hat, eine ästhetische Verschönerung zu haben? Da gibt es wahrscheinlich große und kleine, wie du gerade sagtest, aber wovon hängt das ab? Also wie guckst du dir einen Patienten als erstes an?
Also als allererstes spreche ich mit dem Patienten relativ lange, um genau herauszufinden, was ist die Erwartungshaltung. Das ist so, ich glaube, in der Medizin das Wichtigste, was man machen sollte, weil wir können so viele Sachen machen und häufig therapiert man dann an dem Patienten vorbei, nur weil es medizinisch geht. Und wir können so viele Sachen lange erhalten oder noch besser oder was auch immer machen, aber am Ende muss das Gesamtergebnis irgendwie stimmen, für den Patienten stimmen, ja. Und was wir machen ist, wir machen reine ästhetische Korrekturen nie ohne die Funktion zu beachten, weil wir genau wissen, dass es dann nicht langlebig ist und wir wollen einen langfristigen Erfolg haben, eine langfristige Verbesserung haben und dazu gehört immer die Funktion. Was manchmal sein kann, dass es ganz kleine Korrekturen sind oder vielleicht gar keine, weil die perfekt ist und ein ästhetisches Dilemma gekommen ist aufgrund von einem Trauma oder einer Rutsche, einer Glasflasche, was auch immer, ist irgendwas passiert und dadurch ist irgendwas passiert, was man verbessern kann. Manchmal ist es auch von der Natur nicht so gegeben, wie man es gerne hätte. Ja, also das heißt, man kann da natürlich auch mit einspielen und Sachen korrigieren, aber man muss die immer funktionell hinterfragen, funktioniert denn das? Weil das wird langfristig den Erfolg einer ästhetischen Behandlung geben und eben auch einen Patienten glücklich machen.
Ja. Ich habe das Gefühl, dass im Moment fast jeder Invisalign irgendwie Schienen hat. Das ist ja früher, zu meiner Zeit hat man Zahnspangen gehabt, auch ich habe immer mit den Zähnen diese Themen. Wann sagst du, das macht Sinn, mit Invisalign zu arbeiten und wann muss man vielleicht, weiß ich nicht, ob man heute noch Zahnspangen überhaupt verwendet in gewissen Fällen, aber wann machst man das oder wann verwendest du das?
Ja, also Invisalign sind ja im Endeffekt unsichtbare Zahnspangen, sind diese Schienen, die man kaum sieht, da muss man schon nah ran. Man hat von der Sprache so ein bisschen, ist ein bisschen schwierig am Anfang, dann geht es aber auch ganz gut. Und im Endeffekt ist es eine kieferorthopädische Behandlung, die in einem beschränkten Bereich zugänglich war. Also das heißt, der Fachzahnarzt für Kieferorthopädie oder Master für Kieferorthopädie, der hatte kieferorthopädische Behandlungen durchführen können. Und durch den Bereich der Aligner und der Invisalign, ist ja einer der Marktführer davon. Ich hatte es ein breites Feld bekommen für die zahnärztlichen Kolleginnen und Kollegen. Ja. Und man hat gemerkt, mit welchem geringen Aufwand man Verbesserungen erzielen kann. Und mittlerweile gehört das für uns, für eine Therapie, viel häufiger zur Grundvoraussetzung, weil man durch kleine Korrekturen viel minimalinvasiver arbeiten kann. Und wir machen das immer, immer öfter, um eben noch minimalinvasiver bessere ästhetische Ergebnisse hinzubekommen. Oder manchmal dann, wenn die Zähne an der richtigen Position oder in der richtigen Position stehen, gar nicht mehr mit irgendwelchen Versorgungen versorgen muss und trotzdem ein sehr schönes ästhetisches Ergebnis bekommt.
Ja. Aber das ist ja auch eine sehr kostenintensive Behandlung. Wie weiß ich denn als Patientin oder als Patient, dass ich wirklich das Ergebnis bekomme, das ich mir wünsche oder vorstelle?
Da sind wir in einem Bereich, der die ganze Digitalisierung im Endeffekt super spannend macht. Also das heißt, wir können Ergebnisse, die wir bekommen, vorher visualisieren. Also das heißt, wir können sie am Modell natürlich visualisieren. Das konnten wir vorher auch. Wir konnten vorher im Endeffekt ein Gipsmodell nehmen, dem Patienten zeigen und sagen, so könnten sie aussehen. Und dann hat man sich das angeguckt und hat gesagt, oh wow, ja, sieht ganz gut aus, aber kann ich mir jetzt nicht vorstellen, wie ich damit aussehe. Also das ist natürlich was, wo man sehr, ist noch sehr abstrakt oder es erfordert sehr viel Vorstellungskraft, sich sowas da hinein zu versetzen.
Ergebnis vorzustellen, ja.
Genau, ja. Und das geht mit dem Smile-Design. Also man macht so ein Digital-Smile-Design von Patienten. Damit arbeiten wir ganz, ganz viel, um eben die Erwartungshaltung vorher abzustimmen und auch für den Patienten ein Entscheidungskriterium mitgeben zu können. Okay, ist mir das wert, diese Summe X zu investieren und ich bekomme das Ergebnis. Und das war vorher nicht möglich. Vorher hatte man quasi gesagt, okay, das wird super, keine Frage. Und da musste man sich drauf verlassen und jeder hat unter diesem super oder perfekt oder was auch immer eine andere Vorstellung gehabt und hat gesagt, okay, naja, wenn er das sagt, dann machen wir das und dann schauen wir, was rauskommt. Dann kann aber auch was rauskommen, was man vielleicht nicht so sich selber erwartet hat oder man hat selber eine andere Vorstellung gehabt. Das ist ja, Ästhetik ist ja in manchen Bereichen auch sehr individuell und das ist ganz wichtig vorher abzuklären. Also um auf dieses Smile-Design vielleicht noch einen Aspekt. Das ist ein Bereich, der früher wie so ein, da hat man gezeichnet und hat quasi Zähne eingezeichnet an einem Bild und gesagt, okay, so könnten die aussehen. Und dann hat man zwei Möglichkeiten, entweder der Zahntechniker kreiert diese Form, die jetzt jemand irgendwie gezeichnet hat, also versucht wieder was nachzuahmen, was er sowieso den ganzen Tag versucht, die Natur zu kopieren. Oder die Zähne sind so schön, dass man die nur an die Stelle bewegt und dann damit erzielt man das Lachen oder das Lächeln insgesamt. Und das geht mittlerweile so, dass man mit einer künstlichen Intelligenz im Endeffekt ein Screening macht von Gesicht, Lippen, Zahnfleischprofil und dann aus Datenbanken, die natürliche Zähne beinhalten, quasi eine Form, eine natürliche Zahnform vorgeschlagen bekommt und die dann sich selber anschauen kann mit so einem Before and After. Unsere Patienten kriegen dann im Endeffekt eine App, können sich dann runterladen, haben so einen Slider und können schauen, okay, passt das? Und dieses Versprechen ist so nah an der Realität, weil diese Form als Datensatz existiert. Also das heißt, man zeigt etwas, was man wirklich auch virtuell umsetzen kann, indem man das in eine Fräsmaschine oder in einen 3D-Drucker gibt und somit quasi die Ästhetik, die man vorher abstimmt, auch später wirklich dem Patienten liefern kann. Ja, und das ist ein Riesenprozess, der da stattgefunden hat, der natürlich viel Behandlungssicherheit gibt und gerade in dem ästhetischen Bereich wahnsinnig wichtig ist. Ja.
Stichwort Veneers. Wann werden diese Keramikschalen eingesetzt? Müssen dafür nach wie vor die eigenen Zähne abgeschliffen werden? Und wie lang halten sie?
Das sind super Fragen, die bekommen wir jeden Tag mehrfach. Also Veneers sind im Endeffekt dünne Keramikschalen, die man nehmen kann, um Zähne zu verschönern. Und meistens ist es so, wenn die Zähne an der Stelle von der Form oder auch der Farbe nicht dementsprechend, was man gerne möchte und man das Ganze nicht mit minimaleren Techniken wie mit Composite oder anderen Sachen hinbekommt, dann ist natürlich ein Veneer das langlebigste, das immer bei einem Punkt, ja, der die zweite Frage betrifft, und das hochwertigste, was man machen kann, ja. Ein Veneer hat kein Ablaufdatum, also es gibt nichts, wo man sagt, okay, man müsste das jetzt nach 10, 15 Jahren wieder austauschen, weil das hängt sehr, sehr viel davon ab, wie sauber wird gearbeitet. Also das heißt, wie sauber ist der Untergrund, wie sauber ist die Verklebung, wie sauber ist die Präparation und so weiter und so fort. Und umso besser da gearbeitet wird, umso besser ist natürlich auch die Grundvoraussetzung, lange zu halten. Und der zweite Punkt ist natürlich die eigene Belastung, Mund Hygiene, Säuren und so weiter, was wir am Anfang diskutiert haben, wie man mit seinen eigenen Zähnen umgeht, wie man mit seinem eigenen Zahnersatz umgeht, ist natürlich auch ein Faktor, der die Langlebigkeit beeinflusst. Aber die müssen nicht ausgetauscht werden, wenn nicht irgendetwas, was passiert daran, was auch an anderen Zähnen passieren kann. Also es kann auch, wenn man sich irgendwo stößt oder sowas, kann auch was an einem anderen Zahn brechen. Das kann da auch sein. Aber an der Verklebung kann nichts irgendwie passieren, was irgendwie nachteilig wäre. Gerade im Gegenteil. Die Klebungen sind so gut geworden, es sind ja vom Leinswagen sind zusammengeklebt zum Großteil. Also das heißt, die Klebung funktioniert so toll, dass das früher noch nicht ganz so möglich war. Ja? Und da hat sich natürlich viel getan. Und das Zweite ist der Techniker. Das heißt, umso talentierter der Techniker, umso feiner kann der auch arbeiten. Und der ist wahrscheinlich das Entscheidendste in dem Fall, wenn man mit einer Venierversorgung was verbessern will, ist die Zusammenarbeit mit dem Techniker immens wichtig, weil der eben am Ende das macht, was man sieht. Ja. Und da muss man sich vorher natürlich abstimmen und gucken, okay, was ist denn da möglich? Vorher eine Aligner-Behandlung zu machen oder eine Behandlung mit Invisalign macht in vielen Fällen Sinn, weil man dann noch minimalinvasiver arbeiten kann und manchmal quasi gar nichts präparieren muss. Ja.
Der Idealfall dann sozusagen.
Genau.
Das Thema Bleaching ist natürlich auch ein ganz großes. Ich glaube, jeder möchte weiße Zähne haben. Ich glaube, jeder Mensch hat unterschiedliche Nuancen von Zähnen von Geburt an. Oder ist das so, dass eigentlich jeder mit weißen Zähnen auf die Welt kommt und dann über sein Leben es dunkler und dunkler wird? Natürlich durch Kaffee und durch all diese Dinge. Aber es gibt zu viel Bleaching, Zahnpasta. Es gibt zu viele Menschen, die sagen, ich habe meine Zähne gebleached, jetzt habe ich aber so einen Zahnschmelz, ist so empfindlich. Und es hat sich ja auch so viel weiterentwickelt. Was ist denn das, was du sagst, was ist möglich, wann kann man es machen und wovon hängt es denn ab, dass ich es gut vertrage? Wahrscheinlich auch von deinem Schmerzempfinden selbst.
Ja, also Bleaching ist ein Riesenthema und ist natürlich auch ein Riesenmarkt. Ja. Also ich empfehle keinem Patienten irgendwelche Bleaching-Zahnpasten aus einem relativ simplen Grund. In allen Bleaching-Zahnpasten ist im Endeffekt sind höhere Schleifpartikel drinnen. Und dann hat man quasi feines Schmirgelschleifpapier, mit dem man sich die Zähne so Stück für Stück immer ein bisschen Schmelz wegschleift und dadurch einen Effekt erzielen möchte, den man häufig gar nicht hat, weil man nicht ins Schmelzinnere kommt. Und das ist so ein Punkt, der häufig nicht bedacht wird und die schauen auch toll aus und ist auch schön und man hat vielleicht auch ein bisschen besseres Ergebnis, weil man es ein bisschen sauberer kriegt und die Oberfläche sauberer macht. Aber das ist so ein Punkt, der relativ wenig Effekt hat und eher einen langfristigen Gebrauch quasi zu einer Zahnersatzsubstanzverlust führt und dadurch eher schlecht ist. Ein Bleaching generell, das machen wir ja natürlich selbst auch, klar, logisch, ist nicht schädlich für die Zähne, wenn man zwei Sachen beachtet. Und das eine ist die Konzentration der Säure, die man verwendet, also meist eine Art Wasserstoffperoxid in einer gewissen Konzentration, und die Dauer, in der man das einsetzt. Ja, also mit den beiden Faktoren kann man spielen. Da unterscheidet man dann zwischen Home-Bleaching und In-Office, solche Sachen. Das ist auch ein Unterschied der Konzentration am Ende. Ja, und wenn man das quasi professionelles Bleaching im Office macht, dann verwendet man höhere Konzentrationen, macht gewisse Durchgänge und dann werden die Zähne auch empfindlich, weil durch diese Säure werden die Dentinkanälchen aufgemacht und dadurch kann so ein stechender Schmerz mal im Zahn sein, der dann mit gewissen Gelen behandelt wird und dementsprechend dann auch wieder schnell remineralisiert. In der Behandlung am Ende kann man dann merken, okay, macht man noch länger oder kürzer, da hat man so einen Punkt, wo man im Endeffekt drauf achten sollte. Und im Nachgang, ein, zwei Tage, kann man die Zähne dann natürlich auch spüren, weil die einfach empfindlicher sind. Ja. Aber wenn man das nicht alle paar Monate macht, sondern zwei, drei Jahre oder sowas, dann hat man auch einen gewissen Effekt und dann geht es sehr, sehr gut. Ja.
Also das hält dann schon eine ganze Zeit. Wenn ich jetzt beispielsweise das bei dir in der Praxis mache, kann man sagen, 2 Jahre und dann muss ich wieder zu dir.
Ja, also man hat natürlich, man gewöhnt sich sehr schnell an die Farbe und hat 2 Wochen danach denkt man, naja, eine Nuance heller wäre vielleicht doch noch schön, obwohl wir immer schon überbleachen. Also das heißt, wir gehen ein paar Nuancen heller, weil wir wissen, es dunkelt natürlich auch wieder nach. Das heißt, man adaptiert schnell an die neue Ästhetik. Klar, das
natürlich, ja.
Passiert immer. Mhm. Aber ja, das wäre so die Empfehlung. Dieser Turnus ist ganz gut, ja. Was noch wichtig ist zu beachten, man kann keine Restaurationen, was heißt Füllungen oder Veneers oder Keramikteile mit bleachen. Also das heißt, die Farbe kann man natürlich nicht ändern. Die bleibt so, wie sie ist. Und wenn man dann sagt, okay, man will insgesamt was verändern, dann muss man natürlich gucken, was hat man für Restaurationen im Mund. Ja, muss man eventuell die dann auch austauschen, um eben die aufgrund des Wunsches der helleren Farbe das zu ändern. Das muss man halt vorher ganz klar besprechen und kann sich dann aussuchen, ob einem das wert ist, ja, sowas zu machen.
Aber eigentlich kann das jeder machen. Also es gibt nichts, wo du sagst, bei dem Patienten würde ich es jetzt weniger machen.
Nee, gibt es nicht.
Weil das sich einfach mittlerweile so gut weiterentwickelt hat, dass das gar kein Risiko oder gar keine große langfristige Schmerzen im Zahn verursachen kann.
Im Zahn nicht. Es gibt bestimmte Erkrankungen des Zahnschmelz, die den Schmelz grundsätzlich poröser machen, die gibt es bei Kindern häufiger. Diese MIH ist so ein Bereich, der damit reingeht. Oder Kreidezähne. Da sollte man solche Sachen natürlich nicht machen, wenn der Schmelz eine Schädigung hat. Also das ist schon was man beachten sollte, wo man es nicht machen sollte. Und der Effekt wird ab einem gewissen Alter, also das heißt so 70 plus, weniger, weil man mehr Dentin bildet und der Schmelz transluzenter wird. Also das heißt, da ist der Effekt nicht mehr so groß, wie er vorher ist. Ja.
Paul, jetzt sind wir schon bei der letzten Frage. Du sprichst auf deiner Webseite von Delivering Happiness. Das hört sich im Zusammenhang mit einem Besuch beim Zahnarzt eher ungewöhnlich an. Was genau meinst du damit?
Delivering Happiness ist im Endeffekt für uns etwas, was unseren Beruf zu dem schönsten Beruf der Welt macht für uns. Weil wir mit diesen paar Zähnen viel mehr zurückgeben können, als wir eigentlich am Anfang gedacht haben. Also ich habe im Studium am Anfang gedacht, okay, man macht mal eine Füllung oder muss mal was auch immer, eine Krone machen oder muss vielleicht auch mal eine Wurzelkanalbehandlung machen oder irgendwelche Sachen. Und hatte nie irgendwie Patienten, die mich umarmt haben und Freudentränen hatten oder irgendwie sowas. Und wenn man dann irgendwann so weiterkommt, sich weiterentwickelt auch, also es ist ja auch eine Reise für einen selbst, die man mehr oder weniger intensiv machen kann. Es ist ja in einem gewissen Bereich auch so eine Art Sport oder Spitzensport, den man betreibt in der Medizin. Dann lernt man Bereiche kennen, wo man ganzheitlich Patienten betreuen kann, denen man mit diesen paar Zähnen viel mehr zurückgeben kann, als sie vielleicht jemals hatten. Und dadurch kann man wirklich eben Happiness abliefern, ja. Und das ist für uns so das Schönste, was wir unseren Patienten geben können. Und es macht unseren Beruf zu was sehr, sehr Besonderem, ja. Und wir versuchen das im Team für uns so selber zu haben, dass wir happy sind auf der Arbeit, bei dem, was wir machen, dass wir die Umgebung uns so schaffen, dass wir da einfach eine glückliche Umgebung haben und uns das selber gut geht. Und es gibt nichts Schöneres, wenn ein Patient umarmt und dankbar ist, ja, für die Arbeit, die wir abgeliefert haben, für das wir im Endeffekt jeden Tag unser Bestes geben. Und das macht am meisten Spaß, ja. Das ist im Endeffekt Delivering Happiness bei uns.
Also das kann man in deinen Augen sehen. Also das ist wirklich eine große Bereicherung, dich hier gehabt zu haben. Und tausend Dank für deine Zeit und all die Dinge, die wir heute gelernt haben. Und man kann sehen, das ist wirklich eine Berufung, dein Beruf. Alles Liebe, danke und bis ganz bald.
Vielen Dank für die Einladung, Steffi, es war großartig hier.
Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen.